Herzlich willkommen zu dieser neuen ausführlichen Analyse. Schön, dass du heute wieder bei uns bist.
Hallo auch von mir. Ich freue mich sehr auf unser heutiges Thema.
Unser Ziel für die heutige Betrachtung ist es, ein wirklich faszinierendes und sehr tiefgründiges Dokument zu entschlüsseln, das uns vorliegt.
Und das hat es wirklich in sich.
Absolut. Es trägt den Titel 21 Chambre Erkenntnisse. Destillierte Weisheit für deine Reise nach Hause.
Ein ziemlich langer Titel.
Ja, genau. Und wenn du jetzt beim Zuhören vielleicht innerlich kurz zusammenzuckst und denkst, oh je, 21 Punkte, das klingt nach so einer endlosen, staubtrockenen Liste, die jetzt einfach abgearbeitet wird.
Da können wir dich sofort beruhigen.
Genau. Wir wissen nämlich ganz genau, wie kostbar deine Zeit ist. Deshalb haben wir nicht einfach eine Aufzählung vorbereitet, sondern wir haben diese extrem dichten spirituellen und philosophischen Konzepte aus den Quellen in ganz klare und verdauliche Themenblöcke destilliert.
Wir filtern quasi für dich die allergrößten Aha-Momente heraus.
So, dass du den Kern verstehst, ohne dich von diesen ganzen Informationen erschlagen zu fühlen. Es geht heute um einen massiven Perspektivenwechsel.
Das ist ein wirklich wichtiger Punkt, denn das Material fordert einen heraus. Bevor wir aber kopfüber in diese Weisheiten eintauchen, müssen wir kurz den Kontext klären.
Woher das überhaupt stammt, oder?
Richtig. Es ist wichtig zu verstehen, auf welchem konzeptionellen Fundament diese Texte eigentlich ruhen. Der Begriff Chambre, der da gleich im Titel steht, geht laut unseren Quellen auf eine Gruppe von Essenern zurück.
Die Essener, das war doch eine historische Gruppe, richtig?
Ganz genau. Um das kurz historisch einzuordnen, die Essener waren eine antike jüdische Gruppierung vor über 2000 Jahren. Die waren sehr bekannt für ihre asketische und stark mystisch geprägte Lebensweise.
Okay, und was haben die mit diesem Text zu tun?
Laut dem uns vorliegenden Dokument sollen diese Essener damals zusammengekommen sein, um gewissermaßen die energetischen Samen für das sogenannte Christusbewusstsein auf der Erde zu sehen.
Das klingt jetzt erstmal sehr nach traditioneller Religion.
Das könnte man denken, aber der Text geht in eine ganz andere Richtung. Heute, so beschreibt es das Dokument, werden diese spezifischen Lehren von einer modernen Gruppe von Menschen auf der ganzen Welt gelebt.
Und da fallen dann auch Namen von bestimmten Entitäten?
Ja, das Ganze geschieht demnach unter der spirituellen Führung von Entitäten, die im Text als die aufgestiegenen Meister Tobias und Saint Germain bezeichnet werden.
Das ist für einige vielleicht schwer greifbar.
Absolut. Aber wichtig ist hier die zentrale Prämisse dieser ganzen Bewegung. Die ist nämlich hochinteressant und unterscheidet sich massiv von vielen anderen esoterischen Richtungen.
Inwiefern?
Es geht hier explizit nicht darum, der Erde oder dem physischen Körper so schnell wie möglich durch irgendeine Art von Erleuchtung zu entfliehen.
Sondern?
Vielmehr geht es um Meister, die sich ganz bewusst dafür entscheiden, hier auf der Erde in physischen Körper verkörpert zu bleiben und ihre Realisation, also ihre Meisterschaft, voll und ganz im Hier und Jetzt zuzulassen. Im ganz normalen Alltag.
Okay, lass uns das mal aufschlüsseln. Wir beginnen da am besten direkt mit dem absoluten Fundament der Existenz, wie es in den allerersten beiden Punkten des Textes beschrieben wird.
Das ist ein sehr guter Startpunkt.
Und das ist direkt ein ziemlicher Hammer. Die absolute Grundregel hier lautet schlicht und ergreifend: Ich existiere, ich bin das, ich bin.
Ein sehr starker Satz.
Das ist laut den Quellen die absolute Basis von allem, was ist. Der Text besagt, dass das Bewusstsein überhaupt keinen Anfang und auch kein Ende hat. Es ist komplett zeitlos und ewig.
Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, der unsere alltägliche, eigentlich ja klassisch-naturwissenschaftliche Sichtweise komplett auf den Kopf stellt.
Genau. Der Text postuliert nämlich, dass ohne Bewusstsein jede Schöpfung nur als reines Potenzial existiert.
Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. In unserem normalen Schulwissen lernen wir ja meistens, dass Materie durch komplexe evolutionäre Prozesse irgendwann Bewusstsein erschafft.
Also ganz simpel gesagt, das biologische Gehirn produziert das Bewusstsein.
Exakt. Aber dieser Text dreht das wirklich exakt um. Er behauptet ganz klar, Bewusstsein entsteht nicht aus Materie. Stattdessen ist Bewusstsein die absolute primäre Quelle von allem.
Das heißt, nichts geschieht, keine physische Realität formt sich, bis etwas von einem Bewusstsein wahrgenommen wird.
Das ist in der Tat ein massiver Paradigmenwechsel, den der Text hier einfordert. Es bedeutet, dass das Universum laut dieser Philosophie eben nicht einfach ein riesiger, kalter, mechanischer Raum ist, in dem wir irgendwann rein zufällig als biologische Maschinen aufgewacht sind.
Sondern das Universum ist erst durch die Präsenz eines beobachtenden Bewusstseins überhaupt in seine konkrete Existenz getreten.
Alles beginnt mit dem reinen Gedanken der Existenz.
Um das nicht nur so abstrakt im Raum stehen zu lassen, liefert Punkt 3 ein fantastisches, sehr spezifisches Beispiel aus dem Text, das wir uns unbedingt ansehen müssen.
Das Spiegelbeispiel.
Genau, das Spiegelbeispiel. Stell dir mal vor, du stehst morgens im Bad, bist vielleicht noch etwas müde und schaust in den Spiegel. Das Gesicht, das du dort siehst, mit all seinen Falten oder kleinen Eigenheiten, ist laut dieser Lehre lediglich ein Akt des Bewusstseins.
Es ist also nicht deine absolute Identität.
Richtig. Und der Text geht noch viel weiter. Von der höchsten spirituellen Erleuchtung bis hin zur dunkelsten Brutalität. Vom ultimativen Opfer bis zum grausamen Täter. Alles, was du tust, alles, was du bist, ist einfach nur eine Rolle.
Eine Rolle, die von deinem unsterblichen Bewusstsein zu reinem Erfahrungszweck gespielt wird.
Du bist laut dem Text gleichzeitig der Schauspieler auf der Bühne, der Regisseur hinter den Kulissen und das Publikum, das applaudiert.
Und der Clou dabei ist, dass du diesen Akt, diese Rolle, jederzeit ändern kannst, wenn du schlichtweg einfach eine neue Erfahrung machen willst.
Was hier faszinierend ist, ist die Art und Weise, wie diese Konzepte den tieferen Sinn der Erde und die eigentliche Natur der Energie erklären.
Denn die logische Frage, die du dir als Hörer jetzt vielleicht stellst, lautet doch, wenn wir doch ohnehin schon reine, ewige, vollkommene Bewusstseinswesen sind, warum um alles in der Welt sind wir dann überhaupt hier, in dieser dichten und oftmals ja sehr anstrengenden physischen Realität?
Ja, das frage ich mich auch oft.
Die Punkte 4 und 5 der Erkenntnisse geben darauf eine sehr klare, wenn auch für viele unkonventionelle Antwort. Die Erde wurde demnach nicht als eine Art Strafe oder als Testlabor erschaffen.
Sondern
speziell für Engelwesen. Sie dient als eine Art verlangsamte Realität.
Eine verlangsamte Realität, wie kann man sich das vorstellen?
Der Zweck dieser Verlangsamung ist es, die Beziehung zwischen dem Bewusstsein und der Energie bis ins allerkleinste Detail studieren zu können. Stell dir vor, du wärst in einem rein geistigen Zustand.
Okay.
Ein Gedanke würde sich dort sofort und unmittelbar manifestieren. Hier in der physischen Welt der Erde passieren die Dinge aber langsam genug durch die Dichte der Materie.
Ah, so dass wir die Konsequenzen unserer eigenen Schöpfungen Schritt für Schritt erfahren und wirklich fühlen können.
Ganz genau.
Das wirft ein ganz neues Licht auf unseren Alltag. Und wie definiert der Text diese Energie, mit der wir hier experimentieren? Das fand ich beim Lesen nämlich wirklich bemerkenswert.
Weil es so gar nicht zu dem passt, was wir erwarten würden, oder?
Ja, überhaupt nicht.
Das ist ein ganz zentraler Aspekt. Die Definition von Energie in diesem Dokument ist radikal anders als das, was wir im Physikunterricht lernen. Energie ist laut dieser Quelle keine mechanische Kraft.
Also keine subatomaren Teilchen?
Nein. Sie besteht nicht aus Teilchen, sie ist nicht wie elektrischer Strom oder physische Hitze. Energie wird hier als reine Kommunikation definiert.
Energie ist Kommunikation?
Ja. Sie ist im Ursprung völlig neutral und ruht unbewegt in einem gigantischen Reservoir, bis das Bewusstsein, also du, den konkreten Wunsch nach einer Erfahrung äußert.
Erst dieser Wunsch, diese Leidenschaft oder Intention des Bewusstseins setzt die neutrale Energie in Bewegung.
Richtig. Und die Form, die diese Energie dann in deinem Leben annimmt, entspricht immer exakt der Art und Weise, wie das Bewusstsein sich selbst wahrnimmt.
Also, was bedeutet das alles? Das bringt uns nämlich nahtlos zu einem Konzept im Text, das wirklich alles verändert, wenn man es konsequent zu Ende denkt.
Radikale Eigenverantwortung.
Ganz genau. Du bist, laut dieser Quelle, der absolute Schöpfer deiner Realität. Punkt 6 des Textes beschreibt etwas, das ich für mich als die Illusion des Außen zusammengefasst habe.
Ein sehr treffender Begriff.
Der Punkt besagt, dass die gesamte Energie in deiner Realität, also alles, was du tagtäglich in deinem Leben wahrnimmst, erlebst und fühlst, ausschließlich deine eigene Energie ist.
Es ist, wie der Text es sehr poetisch ausdrückt, das Lied deiner eigenen Seele.
Das ist anfangs extrem schwer zu fassen und das provoziert bei mir auch natürlich Widerstand. Wenn ich jetzt aus dem Fenster schaue und einen Baum sehe oder wenn ich auf der Straße mit einem anderen Menschen spreche und wir geraten vielleicht in einen heftigen Konflikt.
Dann gehst du selbstverständlich davon aus, dass du die Energie des Baumes oder die Wut des anderen Menschen wahrnimmst.
Unser normaler Alltagsverstand sagt genau das, klar. Aber die Quelle zwingt uns hier zu einem echten Perspektivwechsel. Sie argumentiert völlig anders.
Sie sagt, dass das Bewusstsein alles um sich herum nur durch seine eigene Energie wahrnehmen kann.
Ein gutes Bild dafür sind vielleicht unsere Augen. Du kannst nur durch deine eigenen Augen sehen, niemals buchstäblich durch die eines anderen.
Ein sehr gutes Beispiel. Selbst wenn es dort draußen ein sogenanntes Energiedesign gibt, sei es die Natur, ein Gebäude oder eben ein anderer Mensch, musst du dieses äußere Design immer erst mit deiner eigenen Energie füllen und übersetzen.
Um es in deiner Realität überhaupt wahrnehmen zu können. Das heißt im Klartext, du nimmst andere Menschen oder Situationen nie objektiv so wahr, wie sie sind.
Du nimmst sie immer durch den Filter deiner eigenen emotionalen und mentalen Energie wahr.
Daraus zieht der Text dann die sehr strenge Schlussfolgerung, Energie kann dir folglich weder gegeben noch von dir genommen werden.
Auch wenn wir in unserer Gesellschaft oft die Illusion eines solchen Austausches oder gar eines Energievampirismus erzeugen.
Dieser Perspektivenwechsel leitet uns direkt in den praktischen Kern der Sache. Wenn tatsächlich alles in deiner Wahrnehmung deine eigene Energie ist, wie die Punkte 7, 14 und 16 im Detail darlegen,
dann bedeutet das im radikalen Umkehrschluss, du musst absolut nichts in deinem Leben mehr beschützen oder ablehnen.
Der Text sagt, der wahre Meister erlaubt der Energie einfach, ihm zu dienen. Er muss nicht mehr in ständiger Abwehrhaltung leben, er muss die Energie nicht mehr begrenzen oder manipulieren.
Und das führt zu einer sehr konsequenten, wenn auch vielleicht im ersten Moment extrem unbequemen Schlussfolgerung.
Laut dieser Philosophie ist nämlich niemand ein Opfer.
Niemand. Keine andere Person, kein außerirdisches Wesen, keine Regierung und keine unsichtbare Organisation kann dir schaden oder dir deine Lebensenergie stehlen.
Es sei denn, und das ist der ganz entscheidende Vorbehalt, du wählst bewusst oder unbewusst, diese Rolle des Opfers zu spielen.
Das ist wirklich harter Tobak.
Wenn wir das auf den Alltag des Hörers übertragen, dem Text zufolge erschaffen wir also selbst das Muster des Opfers in unserem Leben, wenn wir tief im Inneren daran glauben, eines zu sein. Wir inszenieren das Drama sozusagen selbst.
Das ist die provokante These des Dokuments. Die Quelle geht sogar noch einen Schritt weiter und stellt in Punkt 16 fest, wenn du anhaltende Probleme in deinem Leben hast, sei es finanziell, gesundheitlich oder in Beziehungen, dann existieren sie laut der Lehre nur aus einem einzigen Grund.
Welchem?
Weil du auf einer tiefen, vielleicht völlig unbewussten Ebene immer noch etwas davon hast.
Okay, das müssen wir ganz vorsichtig formulieren. Das bedeutet jetzt nicht, dass du das Leiden genießt oder irgendwie selbst schuld bist, wenn dir etwas Schlimmes passiert.
Nein, überhaupt nicht. Aber psychologisch betrachtet liefern uns Probleme oft einen versteckten Nutzen. Sie bieten uns vielleicht eine sehr vertraute Identität.
Oder sie sind eine bequeme Ausrede, um ein Risiko nicht eingehen zu müssen.
Ganz genau. Oder sie garantieren uns die Aufmerksamkeit und das Mitleid unseres Umfelds.
Der Text ist hier ein wirklich starker Aufruf zur radikalen Selbstreflexion.
Er ermutigt dich, ungeschönt ehrlich zu dir selbst zu sein. Frage dich, was genau du von einem bestimmten festgefahrenen Problem eigentlich noch hast. Welchen Zweck erfüllt es noch in deiner Erfahrung?
Und wenn du erkennst, dass es dir auf diese bizarre Art noch dient, dann erkenne es einfach an. Verurteile dich nicht dafür. Aber wenn der Punkt kommt, an dem du wirklich bereit bist, weiterzugehen, dann bist du als alleiniger Schöpfer deiner Erfahrung auch in der Position, dieses Problem aus deinem Leben zu entlassen und es zu reiner gelebter Weisheit destillieren zu lassen.
Und hier wird es wirklich interessant.
Oh ja. Lass uns über die konkrete Befreiung von mentalem und physischem Ballast sprechen. Als ich Punkt 17 im Text gelesen habe, musste ich wirklich zweimal hinschauen, weil das so unglaublich alltäglich greifbar ist.
Du meinst die 90%-Regel?
Ja, die sogenannte 90%-Regel. Die Quelle behauptet hier allen Ernstes, dass über 90% deiner Biologie, deiner Reaktionen und vor allem deiner ständigen Gedanken überhaupt nicht dir gehören.
Das ist verrückt.
Sie stammen von deinen Vorfahren durch Vererbung, sie kommen von alten Lehrern, sie sickern durch die abendlichen Nachrichten ein und schwappen einfach aus dem riesigen, unsichtbaren Pool des kollektiven Massenbewusstseins zu dir herüber.
Wir haben uns nur dummerweise angewöhnt, alles, was in unserem Kopf auftaucht, sofort als mein Gedanke oder meine Angst zu verbuchen.
Wir agieren im Alltag oft wie völlig ungeschützte Radioantennen. Wir empfangen sämtliche Frequenzen, die gerade um uns herumschwirren, und halten dieses ganze Programm dann für unsere eigene innere Stimme.
Um das an einem ganz alltäglichen Beispiel festzumachen. Stell dir vor, du stehst morgens im dichten Berufsverkehr im Stau.
Jeder kennt das.
Plötzlich überkommt dich eine enorme Welle von Stress, Wut und Zukunftsangst. Du denkst, ich halte diesen Druck nicht mehr aus.
Dieser Text sagt im Grunde zu dir, halt, stopp, überprüfe das erstmal. Ist das überhaupt dein persönlicher Ärger oder surfst du gerade nur völlig unbewusst auf der kollektiven Stresswelle all der hunderten anderen genervten Autofahrer um dich herum?
Der Text rät dir, ganz pragmatisch zu selektieren. Du musst von all diesen Gedanken nur das behalten, was du aktiv und bewusst wählst.
Das ist die wahre Macht deines freien Willens. Nimm einfach einen tiefen Atemzug und lass den ganzen restlichen Lärm, diese 90% Fremdgepäck, energetisch einfach an dir vorbeiziehen.
Diese Idee des Loslassens greift auch direkt in die Mechanik von Heilung und Krankheit ein, wie sie in den Punkten 8 und 18 sehr detailliert analysiert wird.
Erinnern wir uns an die vorhin besprochene Definition. Energie ist eigentlich völlig neutral und strebt laut dem Dokument von Natur aus immer nach Auflösung und einem freien, ungehinderten Fluss.
Wenn das so ist, drängt sich sofort die Frage auf, warum werden wir dann überhaupt physisch krank? Warum hängen wir jahrelang in toxischen psychologischen Mustern fest?
Der Text erklärt das so, dass intensive, ungelöste Emotionen wie tiefe Scham, Schuldgefühle oder traumatische Erlebnisse die Energie in unserem System regelrecht festfrieren oder stecken bleiben lassen.
Diese blockierte, festgefahrene Energie manifestiert sich dann irgendwann als konkreter physischer Schmerz, als chronische Krankheit oder als ein sich ständig wiederholendes negatives Szenario im Leben.
Das leuchtet als Konzept sofort ein. Aber wie kommen wir aus dieser Spirale wieder heraus? In unserer Gesellschaft rennen wir ja bei Problemen sofort von Arzt zu Therapeut, lesen Dutzende Ratgeber, probieren jede neue Diät oder Meditationsform aus.
Die Lehre dieses Textes ist in diesem Punkt sehr spezifisch und nimmt enorm den Druck aus diesem ständigen Optimierungswahn.
Das finde ich sehr befreiend.
Wahre, tiefe Heilung kommt demnach nur von deiner eigenen Seele, nicht durch äußere Reparaturversuche. Und das Allerwichtigste dabei ist das Timing.
Heilung passiert also nicht dann, wenn dein Verstand es fordert.
Nein, sondern erst dann, wenn du wirklich absolut und bedingungslos bereit bist, das Problem, von dem du ja, wie wir vorhin besprochen haben, vielleicht unbewusst noch etwas hattest, vollständig loszulassen.
Deine Seele, so betont es das Dokument, hat im Gegensatz zum menschlichen Verstand unendlich viel Geduld.
Sie drängt dich nicht, sie zwingt dich zu nichts. Sie wartet ruhig, bis du von deinen eigenen Problemen und Spielen buchstäblich die Nase gestrichen voll hast.
Und sobald dieser Moment der echten Hingabe erreicht ist und du die Erfahrung wirklich abschließen willst, wandelt die Seele diese alte, festgefahrene Energie mühelos in reine Weisheit um.
Um diese Mechanik der Befreiung noch tiefer zu illustrieren, zieht Punkt 19 interessanterweise sogar ein Konzept heran, das man eigentlich aus der Physik kennt.
Du meinst die Schwerkraft?
Richtig. Wir kennen alle die physische, nach innen gerichtete Schwerkraft, die den Apfel vom Baum fallen lässt und uns auf dem Boden hält.
Der Text nutzt das als starke Metapher und überträgt es direkt auf unsere Psyche. Es gibt laut der Quelle auch eine enorme emotionale und gesellschaftliche Schwerkraft.
Diese Schwerkraft zieht unsere Gedanken, unsere einschränkenden Überzeugungen und das gesamte Massenbewusstsein fest aneinander und hält uns so in unseren geistigen Begrenzungen regelrecht gefangen.
Aber, und das ist der entscheidende Ausweg, der hier skizziert wird, es gibt laut der Quelle auch eine sogenannte expansive Schwerkraft.
Ausdehnt.
Der Text behauptet hier, dass wir als erwachende Menschen direkten Zugang zu genau dieser expansiven Schwerkraft haben.
Um die dichten, erdrückenden Einschränkungen der Materie und vor allem unseres sturen, gesellschaftlich programmierten Verstandes einfach zu sprengen und über uns hinauszuwachsen.
Wenn wir das jetzt mal in einen größeren Zusammenhang stellen.
Ja, wir bewegen uns jetzt auf das Finale dieses Textes zu. Wir haben über das Loslassen von Problemen gesprochen, über emotionale Heilung und radikale Eigenverantwortung.
Teil 4 unserer Betrachtung widmet sich jetzt dem großen Ganzen. Dem Ende des Leidens und der unglaublichen, fast schon unbegreiflichen Größe des Menschen.
Die Punkte 13 und 15 machen da eine radikale, unmissverständliche Ansage, die vieles, was wir kulturell gelernt haben, komplett negiert. Leiden ist absolut unnötig.
Wahre Fülle, inneres Wohlbefinden, tiefer Frieden und strahlende Gesundheit sind laut dem Text unsere eigentlichen natürlichen Seinszustände. Leiden wird im Text fast schon spöttisch als etwas für Narren und Kleriker bezeichnet.
Es ist schlichtweg ein künstliches Konstrukt.
Aber ein Konstrukt, das wir verdammt gut verinnerlicht haben. Woher kommt dieser universelle Drang zu leiden überhaupt, wenn er gar nicht natürlich ist?
Laut der Analyse der Quelle ist dieses Konstrukt des Leidens oft aus einer Art ursprünglichen Schuld geboren worden.
Einem tief sitzenden, unbewussten Gefühl in uns allen, dass wir irgendetwas fundamental falsch gemacht haben müssen, als wir uns entschieden haben, auf die Erde zu kommen.
Und dabei vergessen haben, wer wir eigentlich als spirituelle Wesen sind. Aus dieser eingebildeten Schuld heraus ist über Jahrtausende die Idee entstanden, wir müssten auf der Erde leiden, um unseren Charakter zu stellen.
Oder um für alte Sünden abzubüßen.
Oder um uns irgendwann in ganz ferner Zukunft die Erleuchtung hart zu erarbeiten.
Aber der Text sagt hier ganz unmissverständlich, das ist völliger Unsinn.
Du kannst, laut diesen Erkenntnissen, in jeder einzelnen Sekunde deines Lebens die bewusste Entscheidung treffen, aus dem Leidensbewusstsein auszusteigen und direkt in ein Freudebewusstsein zu wechseln.
Weil es eben am Ende des Tages nur ein Akt des Bewusstseins ist. Genau wie die Rolle, die du morgens im Spiegel betrachtest. Du kannst die Rolle einfach wechseln.
Das führt uns zu einer immensen, fast schon überwältigenden Wertschätzung für die gesamte Menschheit, die aus diesem Dokument spricht. Die Punkte 20 und 21 lesen sich wie eine regelrechte Liebeserklärung an das Menschsein an sich.
Es heißt dort ausdrücklich und ohne jeden Zweifel, dass es in der gesamten Schöpfung keine großartigeren Wesen gibt als die Menschen, die hier auf der Erde wandelten und wandeln.
Und da würden viele jetzt sagen, Moment mal.
Genau, warte. Der Text sagt ernsthaft, wir sind die absolute Spitze der Schöpfung. Was es mit all den Science-Fiction-Ideen von hochentwickelten Alien-Zivilisationen in anderen Galaxien, die uns technologisch und geistig Lichtjahre voraus sind? Sind wir wirklich das Nonplusultra?
Ich weiß, das klingt im ersten Moment nach purem menschlichem Ego. Aber laut der Argumentation dieses Textes, ja, absolut.
Krass.
Denn wir Menschen, so die Quelle, sind jene furchtlosen Engelswesen, die sich am allertiefsten in die dichte, zähe Materie gewagt haben.
Wir haben am meisten von unserem Ursprung vergessen. Wir haben uns am weitesten von zu Hause entfernt. Wir wurden am meisten verletzt.
In unseren dunkelsten, verzweifelsten Nächten haben wir trotzdem immer wieder dem Licht nachgejagt. Wir haben den tiefsten, unvorstellbarsten Schmerz erfahren und uns trotzdem immer wieder dafür entschieden, Mitgefühl und Liebe zu wählen.
Und aus genau dieser enormen irdischen Reibung heraus haben wir Dinge erschaffen, die im restlichen Universum anscheinend einzigartig sein sollen.
Kunst, Poesie, Musik. Dinge, die so viel unglaubliche Sinnlichkeit und Tiefe besitzen.
Mensch zu sein, so betont der Text immer wieder, war niemals ein Fluch, ein Versehen oder eine Art kosmische Strafe, für die wir jetzt büßen müssten.
Es war eine souveräne, unglaublich mutige Entscheidung, um das Unbekannte zu erforschen und als souveräne Schöpfer tätig zu sein.
Und die ultimative, alles überragende Botschaft dieses Dokuments lautet schlicht, alles ist gut in der gesamten Schöpfung.
Nichts, aber auch gar nichts, was wir jemals individuell oder kollektiv getan haben, war ein Fehler. Jede Handlung war lediglich eine intensive Erfahrung.
Und Punkt 12 formuliert das wunderschön versöhnlich. Wenn wir das Konstrukt des Leidens endlich loslassen, wird die Zukunft schlichtweg die geheilte Vergangenheit sein.
Das ist wirklich tiefgreifend.
Wahnsinn. Lass uns diese wirklich intensive, intellektuelle und spirituelle Reise kurz für dich zusammenfassen, um das alles sacken zu lassen.
Wir sind gestartet bei der absoluten Basis. Das Bewusstsein erschafft die Materie, das Universum reagiert auf uns, nicht umgekehrt.
Wir haben verstanden, dass wir nicht die hilflosen Opfer unserer äußeren Umstände sind, sondern die reinen, souveränen Schöpfer unserer eigenen Erfahrung.
Weil jede Energie in unserem Leben, die wir wahrnehmen, im Kern unsere eigene ist, das Lied unserer Seele.
Wir haben das pragmatische Werkzeug an die Hand bekommen, um mal tief durchzuatmen und diese erdrückenden 90% an mentalem Ballast und kollektiver Angst, der uns eigentlich gar nicht gehört, einfach loszulassen.
Und wir enden bei der tröstlichen Erkenntnis, dass das Menschsein an sich eine unglaublich mutige und majestätische Reise ist und Leiden ein völlig veraltetes Konzept darstellt, das wir jederzeit ablegen dürfen.
Ich muss dich an dieser Stelle wirklich loben, dass du dich auf diese tiefen, manchmal sehr radikalen und ungewohnten Konzepte eingelassen hast. Das ist absolut kein leichter Stoff für zwischendurch, aber er hat das Potenzial, die eigene Perspektive auf die alltäglichen Dramen komplett auf den Kopf zu stellen.
Um diese neu gewonnene Perspektive noch ein letztes Mal herauszufordern, möchte ich den Blick ganz zum Schluss auf die Punkte 9, 10 und 11 lenken.
Was sagen die?
Die Quelle sagt dort nämlich, dass Realisierung
also das, was wir oft so ehrfürchtig als Erleuchtung bezeichnen, keine harte Arbeit ist.
Du musst dafür also nicht jahrzehntelang auf einem Berg meditieren?
Nein, es ist ein vollkommen natürliches Ereignis. Weil Energie, wie wir gelernt haben, immer nach Auflösung und Einheit strebt, bewegt sie sich ganz automatisch und unweigerlich auf deine eigene innere Einheit zu.
Du bist nicht einmal selbst mit deinem menschlichen Verstand für deine Realisierung verantwortlich. Dein innerer Meister, deine Seele, orchestriert das völlig souverän.
Das Ziel steht laut Text bereits absolut fest. Deine einzige Aufgabe als Mensch hier auf der Erde ist es, die Reise dorthin mit allen Sinnen, allen Höhen und Tiefen einfach nur zu erfahren.
Das wirft eine wichtige Frage auf.
Und das führt uns zu einem finalen Twist, den ich mir bewusst für den Schluss aufgehoben habe. Ein kleines, aber wahnsinnig weitreichendes Detail aus Punkt 10.
Ich bin gespannt.
Wir denken ja immer, wir bewegen uns auf ein Ziel in der Zukunft zu. Aber was wäre, wenn du die Ziellinie bereits längst überquert hast?
Wie meinst du das?
Der Text stellt die verblüffende Behauptung auf, dass du in deinem wahren Kern bereits vollständig realisiert bist. Du hast das spirituelle Ziel der Erleuchtung schon erreicht.
Das ändert alles.
Was du genau in diesem Moment, an diesem heutigen Tag erlebst, dein aktuelles Leben mit all seinen vermeintlichen Problemen, Freuden und Herausforderungen, ist lediglich die Erfahrung im Nachhinein, wie du dorthin gekommen bist.
Es ist also, als ob du nach einem absolut erfolgreichen Leben aus der Zukunft in der Zeit zurückreisen würdest, um dir den spannenden Film deiner eigenen Meisterschaft noch einmal in Ruhe anzusehen.
Exakt. Und ich möchte dich mit diesem Gedanken in deinen weiteren Tag entlassen. Was, wenn dein zukünftiges, bereits meisterhaftes und erleuchtetes Ich genau jetzt, in diesem Moment, diese speziellen, vielleicht unfassbar nervigen Herausforderungen in deinem Leben orchestriert?
Nicht um dich zu ärgern oder zu bestrafen,
sondern einfach nur, um später auf der anderen Seite die absolut großartige und epische Geschichte erzählen zu können, wie souverän du sie alle gemeistert hast.
Das ist wirklich ein Gedanke, den man erstmal in Ruhe setzen lassen muss. Ein Perspektivwechsel, der alles verändern kann. Und das ist ein perfekter Schlusspunkt für unsere heutige Betrachtung.
Das finde ich auch.
Wir bedanken uns von ganzem Herzen bei dir für deine kostbare Zeit, deine offene Neugier und dafür, dass du uns auf dieser tiefgehenden Analyse der 21 Erkenntnisse begleitet hast.
Wir hoffen sehr, du konntest einige echte Aha-Momente für deine ganz persönliche Reise mitnehmen.
Denk an die 90% und atme einfach mal tief durch. Mach's gut, pass auf dich auf und bis zum nächsten Mal.